Standet ihr schon mal vor einem Lageplan und habt nach dem roten Punkt gesucht? Vielleicht kennt ihr das, ihr folgt einer besonderen Wanderroute und dann seht ihr ein Schild mit einer Landkarte. Und es führen so alle möglichen Wege durch diesen Wald und ihr müsst erstmal gucken, wo bin ich eigentlich? Und manchmal sieht man dann Leute, die verrenken so ihren Kopf vor dem Schild und versuchen irgendwie hinzubekommen, wie denn jetzt die richtige Perspektive ist. Die Fähigkeit, eine Landkarte zu lesen, nimmt ja bekanntlich immer mehr ab, weil wir gewohnt sind mit den Navigationssystemen, dass die Karte immer genau auf uns ausgerichtet wird, sodass unsere Position der Ausgangspunkt ist. Aber so eine Karte, sie hilft uns, einen richtigen Überblick zu gewinnen. Wo nicht wir im Mittelpunkt stehen und alles quasi an uns ausgerichtet ist, sondern um mal zu gucken, wie ist denn hier eigentlich die gesamte Karte und wo befinde ich mich in dieser Karte? Bin ich irgendwo unten am Rand? Bin ich mitten in der Mitte? Oder wo stehe ich eigentlich? Doch dafür müssen wir eben auch erkennen, eine Karte zu verstehen bedeutet auch, ich verstehe, wo ich bin. Ich verstehe, wo ist meine Position. Und oft gibt es dann eben so einen roten Punkt und das bedeutet, hier befindest du dich gerade. Hier stehst du gerade. Aber manchmal muss man auch an den äußeren Faktoren oder Umständen bestimmen, wo man gerade ist. Manche Landkarten haben nicht solch einen Punkt, sondern man muss ein bisschen gucken, anhand der Gegebenheiten, wo sind hier Wegzweigungen, was kommt dem nahe, wo kann ich mich orientieren, um zu verstehen, wo ich bin. Das gilt natürlich nicht nur für Outdoor-Freizeitaktivitäten, es gilt für unser ganzes Leben im übertragenen Sinne. Wo stehst du gerade? Wo befindest du dich gerade mit deinem ganzen Leben? Die Bibel berichtet von einem Stand, in dem wir Menschen uns befinden, der nicht mehr auf den geraden und guten Wegen ist, auf den Gott den ersten Menschen einst gestellt hat, als er ihn gut und heilig und gerecht geschaffen hat, sondern die Bibel berichtet von einem gefallenen Stand, ja einen abgefallenen, abgestürzten Position, in dem abgefallen von dem Stand, in dem Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Man hört es immer wieder aus Skigebieten, dass Abenteurer die gefestigten Bahnen verlassen haben, um auf unberührtem Schnee zu fahren. Und dann kommt es immer wieder zu schweren Stürzen oder sogar zu Schneelawinen, die Menschen hinabreißen und unter sich begraben. Die Bibel ist unser Lageplan. Das ist tatsächlich unser Lageplan. Und für uns ist es wichtig zu finden, wo ist der rote Punkt? Wo befinden wir uns gerade, wenn wir das lesen? Sie zeigt uns zum einen, was das Ziel unseres Lebens ist, wo unser Leben denn hin soll, Gott zu verherrlichen und uns ewig an ihm zu erfreuen. Aber sie zeigt eben auch, wo wir Menschen uns gerade befinden und wie wir überhaupt zu dem Ziel zurückfinden können, das zu dem Gott uns bestimmt hat. Und darum ist das Wort Gottes voll von Rufen der Umkehr. Wie zum Beispiel in unserem Predigtext heute Abend aus Hosea Kapitel 14. Hosea, das letzte Kapitel im Propheten Hosea Kapitel 14. Und hier lesen wir zunächst Vers 2 und Vers 10. Erste und letzte Vers aus diesem Abschnitt. Hosea, Kapitel 14, Vers 2. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Und in Vers 10 heißt es, wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Der Aufruf zur Umkehr geht einher mit der Erklärung, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Um umzukehren, müssen wir Menschen verstehen, dass wir uns in einer falschen, in einer gefährlichen Position befinden. Und darum ist die Bibel voll mit Rufen zur Umkehr. Kehrt um von euren bösen Wegen. Kehrt um zu dem, von dem ihr so weit abgefallen seid. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott. Der Mensch ist gefallen und fortgetragen durch einen Strom oder eine Lawine. Durch die Übertretung des ersten Menschen ist es ausgebrochen. Wir hatten in der letzten Katechismuspredigt zu Römer 5 bereits in Vers 19 gelesen, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Hier liegt ein ähnliches Bild zugrunde. Es ist ein Stellungswechsel, eine falsche Position, eine gefährliche Position. Und wir müssen wieder umkehren, wir müssen wieder zurückfinden zu der ursprünglichen Stellung, von der wir abgefallen sind. Ja, hier ist eine andere Position, eine andere Stufe, eben ein anderer Stand, in welchen die Menschen durch Adams Ungehorsam versetzt worden sind. Was ist das nun für eine Stellung, in der der Mensch steht seit Adams Sünde? Wo befinden wir uns als Menschen? Worin sind wir gestürzt durch unsere Schuld, wie hier der Prophet Hosea sagt? Im Katechismus heißt es in der 18. Frage, im kleinen Katechismus, die Frage 18, in welchen Stand versetzte der Sündenfall die Menschheit? Die Antwort lautet, der Sündenfall versetzte die Menschheit in einen Stand der Sünde und des Elends. Der Sündenfall versetzte die Menschheit in einen Stand der Sünde und des Elends. Das Wort Sündenfall ist uns allen bekannt. Wir finden es so nicht in der Bibel, aber es beschreibt die erste Sünde der Menschheit, aber damit nicht allein die Tatsache, dass Adam und Eva selbst gesündigt haben, sondern Sündenfall bedeutet, dass mit ihnen die gesamte Menschheit gefallen ist. Der Sündenfall ist unser Fall, nicht ihrer allein. Der Sündenfall ist der Abfall der gesamten Menschheit von Gott. Wir wollen heute ein bisschen mit einigen bildlichen Vergleichen mal dieses Thema behandeln, was mit diesem Stand gemeint ist. Und in dem Sinne auch dieser Fall. Es ist eine Metapher, ein bildlicher Vergleich. In den nächsten beiden Katechismuspredigten geht es darum, dann was die Sündhaftigkeit von diesem Stand ist und was genau das Elend konkret ist, in welchem wir uns befinden. Aber hier in dieser zusammenfassenden Erklärung wollen wir mal erstmal betrachten, was hier mit diesem Stand gemeint ist. Was bedeutet nun also der Fall und der Stand, in den wir versetzt sind? Dieser Stand der Sünde und des Elends. Der Stand, es bezieht sich zum einen auf unsere Position vor Gott. Der Stand der Sünde ist ein Stand, der die Beziehung mit Gott betrifft. Und darum heißt es hier in Hosea, kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Wir sehen hier, Hosea weiß, die Menschen, die er hier anspricht, sie haben einen falschen Stand vor Gott. Sie sind nicht mehr in dem Stand, in dem sie vor Gott sein sollten. Nun, was ist das für ein Stand? Es ist ein ferner Stand oder ein entfernter Stand. Bei diesem Fall geht es nicht nur darum, oh, ich bin auf einer Straße gestürzt und stehe halt wieder auf und kann weitergehen. Es ist nicht nur ein Fall, sondern es ist ein Abfall. Das heißt, man bleibt nicht auf der gleichen Position, auf der man gestrauchelt ist, sondern so wie bei einem Ufer und ich fall vom Ufer in den Fluss und ich werde fortgetragen durch den Strom. Und wenn ich irgendwo es schaffe, durch die Stromschnellen wieder an ein anderes Ufer zu kommen, bin ich weit entfernt von dem Moment, wo ich ins Wasser gefallen bin. Und genau das beschreibt die Bibel mit diesem Abfall des Menschen von Gott. Da, wo Adam und Eva in Sünde gefallen sind und damit die ganze Menschheit in Sünde gefallen ist, sind sie zu einem Stand gekommen, der weit entfernt ist von Gott. In Epheser 2, Vers 13 heißt es: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir waren fern. Hier ist es ein Stand der Entfernung und damit geht auch einher der Fremdschaft. Das, was uns ferne ist, das ist uns fremd. Das, was entfernt ist, davon haben wir wenig Kenntnis, wenig Ahnung. Da haben wir wenig Kontakt, da haben wir keine Gemeinschaft. Es ist ein ferner Stand, aber die Bibel beschreibt noch mehr. Es ist ein feindlicher Stand. Der Mensch, er ist nicht nur abgefallen von Gott, sodass er einfach wenig weiß von Gott oder wenig sieht von Gott oder wenig Gemeinschaft hat mit Gott, sondern er ist in einem Kriegszustand mit Gott. Es ist wie ein Deserteur in einem Krieg, in einer Armee, und jemand rennt aus der eigenen Truppe, um sich dem Feind anzuschließen und Stellung einzunehmen in dem feindlichen Heer. Ein Überläufer. Und plötzlich ist es nicht nur so, dass man irgendwie eine andere Uniform trägt oder unter einer anderen Flagge steht, sondern man ist ein Feind geworden von dem, zu dem man ursprünglich gehörte. Und so ist auch der Stand der Menschheit nicht nur ein Stand der Entfernung, dass man plötzlich auf der anderen Uferseite steht. Es ist ein Stand der Feindschaft. Feindschaft mit Gott. Wir haben das auch in Römer 5 gelesen. Wir waren Feinde Gottes. Feinde. Und deswegen lag der Zorn Gottes auf uns. Durch die Feindschaft, die wir durch die Sünde eingenommen haben gegen Gott, liegt auch der Zorn Gottes auf uns. In Johannes 3, Vers 36 heißt es: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Als Feind Gottes ist auch Gott feindlich gegenüber den Sündern und sein Zorn ruht auf ihn. Also wenn wir von dem Stand des Menschen nach dem Sündenfall sprechen, dann müssen wir verstehen, es ist zunächst einmal ein Stand, der fern und der feindlich ist in Bezug auf Gott. Aber es ist auch ein Stand, der eine Auswirkung hat auf unsere eigene Person, auf unsere eigenen Kapazitäten, auf unser eigenes Vermögen. Denn die Bibel beschreibt, der Stand, in den die Menschheit gefallen ist, ist ein Stand der Finsternis. In Epheser 5, Vers 8 heißt es: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Finsternis. Stell dir vor, du wirst also von einem Fluss fortgetragen und schaffst es irgendwann, dich an irgendeinem Ast festzuhalten und robbst dich ans Ufer. Und es ist stockfinster. Du weißt nicht, wo du bist. Du erkennst nichts Vertrautes. Du hast überhaupt keine Orientierung. Es ist einfach nur finster. Es ist dunkel. Deine Augen, sie helfen dir nicht. Du kannst nichts sehen. Du kannst nur tastend umhergehen und irgendwo ein bisschen Schutz suchen. Du weißt nicht, wo du bist. Du weißt nicht, wo du hingehen kannst. Du weißt nicht, wo du Schutz finden kannst. Eine schreckliche Vorstellung, oder? Stell dir mal vor, du bist in irgendeinem fremden Land, sogar in einem feindlichen Land, und du kannst nichts sehen. Hast keine Orientierung. Nun, das ist das, was die Bibel beschreibt. Unser Verstand ist verfinstert. Wir sehen nicht mehr richtig. Wir erkennen unsere Position nicht. Nicht nur, dass wir weit abgefallen sind, wir sind sogar blind dafür, zu sehen, wo wir sind. Ein Stand der Finsternis. Dass wir nicht nur weit entfernt sind von Gott, sondern wir sind sogar noch nicht mal in der Lage, das zu erkennen, wie weit wir von Gott abgefallen sind. Aber es kommt noch schlimmer. Die Bibel beschreibt, es ist ein Stand der Gebundenheit. Derjenige, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Stand der Gebundenheit bedeutet, wir sind kraftlos, wir sind schwach, wir sind unvermögend. In Römer 5, das hatten wir auch gelesen, als wir kraftlos waren, schreibt Paulus, über die Zeit, wo diese Versöhnung mit Gott noch nicht herrschte. Um in diesem Bild zu bleiben, also du wirst durch so manche Stromschnellen gezogen und schaffst es irgendwie, dich an Land zu robben, aber du merkst, irgendwie hat sich ein Netz um dich verheddert. Und obwohl du dich irgendwie so gerade irgendwie mit etwas festhalten konntest, deine Arme und deine Beine sind durch ein Netz verschlungen und du kannst nicht normal gehen. Du kannst deine Arme nicht gebrauchen, sondern du wirst das Netz nicht los. Du bist eingewickelt und in Finsternis und kannst die Knoten nicht lösen. Die Bibel beschreibt den Stand des Menschen in Bezug auf sich selbst als kraftlos, als unvermögend, in einer Weise zu gehen, wie es richtig ist, in einer Weise zu handeln, wie es gut ist. Ja, der Mensch, er ist abgefallen und ist kraftlos geworden. Und eine dritte Beziehung noch, und zwar, wie ist unser Stand in Bezug auf unser Leben in dieser Welt? Also du fällst in einen Fluss, wirst weit fortgetrieben in feindliches Land. Du robbst dich ans Ufer, bist aber gebunden und kannst dich kaum bewegen. Du siehst nichts. Aber plötzlich spürst du einen stechenden Schmerz in deinem Bein. Und du hörst nur noch ein Zischen. Du wurdest gerade von einer Schlange gebissen. Kann es noch schlimmer kommen? Dein Bein, es schmerzt. Und du weißt, ich habe keine Hilfe. Ich kann nichts tun. Du kannst dir das Gift nicht selber aussaugen in deiner Gebundenheit. Du findest keine Hilfe, du siehst niemanden, der dir helfen kann. Es ist ein Stand der Qual in dieser Welt. Ein Stand des Elends, wie es hier in unserem Katechismus heißt. Das heißt, in dieser Welt erleben wir Schmerzen. Wir erleben Leid und Not und Krankheit und all das Übel, das mit in dieser Welt gehört, was mit zu dieser Gefallenheit gehört, ist nicht nur, dass wir irgendwie ein fernes, gottloses Leben führen und damit völlig zufrieden sind und das uns erfüllt, sondern wir sind in Finsternis und in Gebundenheit, aber wir erleben auch etwas von den Konsequenzen dieser Gefallenheit. Schmerz und Krankheit und Leid und Gefahr. Darum ist es ein Stand der Qual, ein Stand der Schmerzen, ein Stand des Elends. Nun, es ist nicht nur Schmerz in dieser Welt, das haben wir der allgemeinen Gnade Gottes zu verdanken, aber hier ist etwas, ein Gift in dem Menschen und in dieser Welt, das Not und Schmerzen fördert. Selbst die scheinbar glücklichsten und privilegiertesten Menschen in dieser Welt, die alle Reichtümer haben und allen Ruhm, sie erleben Schmerz, dass ihre Ehe nicht hält. Schmerz, dass sie Kinder verlieren. Schmerz, dass selbst das, was sie angehäuft haben, ihnen durch die Hände rinnt. Schmerz, dass sie krank werden und lange nicht so ein langes und erfülltes Leben führen können, wie sie erhofft haben. Dieses Leben, es ist ein Stand der Schmerzen, der Qual. Aber mehr noch, es ist ein Stand des Todes. So wie das Gift einer Giftschlange zum Tod führt. Nicht nur Schmerzen verursacht und irgendwann wieder besser wird, sondern zum Tod führt. So ist der Stand, in dem wir gefallen sind, ein Stand des Todes. In Epheser 2, Vers 1 heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Der Stand, in dem der Mensch gefallen ist, ist ein Stand des Todes. Alle Menschen sterben, sowohl den leiblichen Tod, als auch erwartet sie der ewige Tod, wenn sie nicht erlöst werden von diesem Gift der Sünde. Ein Stand des Todes. Das ganze Leben in dieser Welt, es zielt nur hin auf den Tod. Lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Das ist der Stand. Der Stand, in den die ganze Menschheit gefallen ist, ist ein Stand der Sünde und des Todes. Entschuldigung, und des Elends. Es hat uns zum Fall gebracht in unserer Beziehung zu Gott, in uns selbst und unseren Fähigkeiten und in Bezug auf das Leben dieser Welt. Aber Hosea, er ruft zur Umkehr. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Die Bibel ruft auf zur Umkehr, weil dieser Stand, in der die Menschheit gefallen ist, nicht der letzte Stand sein muss, in den wir Menschen stehen. Gerade darum ist es so wichtig, dass die Bibel zur Umkehr aufruft. Denn Umkehr bedeutet, wir können aus diesem Stand herauskommen. Und wie ist das möglich? Lass uns mal weiterlesen hier in Hosea. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assur soll uns nicht retten. Auf Pferde wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott, denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, weil sie aus freiem Antrieb lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Hosea, er sagt, er zeigt uns, wie wir aus diesem Stand umkehren können. Nimm Worte mit und bete zu Gott. Wende dich an Gott. Und er sagt, sprich so. Vergib uns unsere Schuld. Aus dem Stand der Sünde und des Elends kann nur Gott uns retten, indem er uns unsere Sünden vergibt. Und strebe nach Heiligung. Hier heißt es, nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Wir wollen gerne Gutes wirken. Wir wissen, es ist so unvollkommen, aber bitte nimm an, was gut ist. Wirke in uns etwas Gutes. Hilf uns umzukehren. Lass uns umkehren, dass wir nicht auf diesem verderblichen Wege weitergehen. Und hier heißt es, vertrau nicht auf menschliche Kraft. So wie Israel hier, Assur soll uns nicht retten, Auf Pferden wollen wir nicht reiten, das heißt auf die Kraft von Pferden im Streit, im Krieg zu vertrauen. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Auf das, was wir zum Götzen aufgerichtet haben, worauf wir all unsere Hoffnung gesetzt haben. Nein, worauf wollen wir vertrauen? Nicht auf unsere Vernunft, nicht auf unsere Kraft, nicht auf wissenschaftliche oder medizinische Errungenschaften. Worauf wollen wir vertrauen? Auf den Herrn allein. Auf das Erbarmen Gottes. Habt ihr das gelesen? Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ein Waisenkind ist ein Kind, das keine Eltern mehr hat. Und in dem Sinne, gerade in der damaligen Zeit, einen wirklich schrecklichen Stand hatte. Denn wer kümmert sich um ein Waisenkind? Es war hilflos. Und niemand war verpflichtet, einem Waisenkind zu helfen. Niemand fühlte sich verantwortlich. Aber hier heißt es, so wie ein Waisenkind können wir Erbarmen finden bei Gott, dass er einfach aus Mitleid sich unser annimmt. Das ist unsere Hoffnung. Nicht uns irgendwelche Bündnispartner, nicht irgendwelche Waffen, die wir haben, nicht irgendwelche Kraft, auf die wir vertrauen, sondern so wie ein Waisenkind zu einer Familie sagen kann, nehmt ihr mich auf. So, sagt Gott, ich nehme euch in Barmherzigkeit auf. Und zwar, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gott will diesen Fall, diesen Abstand, das all diesen, was es zu diesem sündigen und elenden Stand geführt hat. Er will die Heilung schenken. Die Abtrünnigkeit, diese Distanz, diese Feindschaft wieder zurückführen. Und zwar, ich will sie aus freiem Antrieb lieben. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir all das erfüllt haben, was nötig ist, damit Gott uns annehmen muss, sondern aus der freien Gnade Gottes. Ich will sie aus freiem Antrieb lieben. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist der Ruf der Umkehr. Kehrt um, denn wir haben einen barmherzigen und einen gnädigen Gott, der aus freiem Antrieb liebt und uns zuruft, kehrt um zu mir und ich will euch heilen. Und ja, in Herrlichkeit führen. In Vers 6 heißt es, ich werde für Israel sein wie der Tau, blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Ein Bild von Fruchtbarkeit und von Frieden, wo etwas aufblüht, was zuvor verwelkt war. Ja, Gott, er schenkt uns Herrlichkeit, da, wo wir uns von ihm rufen lassen, wo sein Wort in uns leben wird. Und darum, noch einmal in Römer 5, Vers 19, denn wie durch das einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Christus ist das Mittel, mit dem wir aus der Stellung der Sünde und des Elends wieder in die Stellung der Kinder Gottes kommen können. Er ist das Gegenmittel gegen all die Sünde und das Elend unseres Standes als Gefallene in dieser Welt. Darum wird er Licht genannt, weil er in unsere Finsternis hineinkommt. Darum ist er unser Friede, weil er unsere Feindschaft überwindet. Darum ist er der Mittler, weil er uns wieder zurückbringt, von dem wir so weit entfernt waren. Er ist unser Friede, unsere Versöhnung. Er ist das Leben, weil er den Tod besiegt hat. Er ist es, der unseren Stand, der uns aus unserem gefallenen Stand zurückführen kann zu wahrhaftigem Leben und zur Versöhnung mit unserem Gott, der uns geschaffen hat, einen herrlichen Stand uns führen kann. Und so werden wir in den nächsten Predigten noch weiter ausführen, was das praktisch und tatsächlich und ganz konkret bedeutet, diese Sündhaftigkeit und das Elend. Aber einmal zu verstehen, diese Positionsbestimmung, es hilft uns sowohl zur Demut, aber auch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Retter und Mittler zu verherrlichen und ihn zu loben. Ja, das sei die Frucht unserer Lippen. Amen.